das Thema Rom unterstrichen Rom, ja. Ja.
Radio Roma Respekt. Subjekt, ne?
Komm mal, Hip-Hop ein bisschen.
Das Thema Rom Subjekt, unterstrichen ja.
Akzeptiert uns.
Ja, wir sind doch auch Europäer.
Nein, wir sind mehr Europäer wie die.
Nein. Akzeptiert uns.
Kinder, die hier geboren und aufgewachsen sind.
Romnia.
Die werden abgeschoben.
Radio Roma Respekt.
What the fuck? Was ist das für eine Nummer?
So eine Perle wegzuschmeißen.
What the fuck? So, come on.
Also nimmt uns doch endlich an.
Ich bin Sinto, aber ich bin auch ein Roma. Was heißt, ich weiß gar nicht, was das überhaupt eigentlich alles soll. Die ganze Ungerechtigkeit, ich weiß es nicht.
Das Thema Rom.
Romnia.
Unterstrichen ja.
Radio Roma Respekt.
Fiktives Beispiel. Eine Roma-Familie wird in ihrem Land diskriminiert. Die Eltern bekommen keine Arbeit, wissen nicht, wovon sie sich und ihre Kinder ernähren sollen. Die Familie leiht sich Geld oder nimmt ihre Ersparnisse zusammen und kommt in den Sommerferien nach Dresden. Die Eltern suchen Arbeit. Der Vater fragt nach Arbeit auf einer Baustelle und er arbeitet auf dem Bau einer neuen Gated Community. Der Vertrag ist mündlich. Nach getaner Arbeit zahlen ihm die Sub-Unternehmerstrukturen keinen Lohn. Er wird davon gejagt. Er weiß nicht, an wen er sich wenden kann. Es gibt keine Unterstützung. Die Familie wohnt möglicherweise im Auto, das auf einem Parkplatz an den Elbwiesen steht. Das Benzin ist alle. Der Weg zurück ist vorerst verbaut. Die Familie kennt niemanden in der fremden Stadt, spricht die Sprache nicht, sieht keine Möglichkeit, mit den gewohnten Strategien zu Geld zu kommen. Und der Magen knurrt. Die Perspektive verengt sich. Sie reicht nur noch bis zur nächsten Mahlzeit. Der Hunger wird drängender, die Not wird größer. Bleibt nur das Betteln, aber auch das ist hart. Sie ernten böse Blicke, sie werden angespuckt, sie werden bedroht. Sie werden gehasst, dafür, dass sie betteln. Da kommt die Polizei und redet in der fremden Sprache auf sie ein. Sie verstehen nichts, nur dass sie nicht gewollt sind. Radio Roma Respekt Nummer 23. Was stört's euch, wenn Leute betteln? Wieso gibt es eigentlich eine Sendung zum Thema Betteln in einer Sendereihe, die Radio Roma Respekt heißt? Betteln ist kein spezifisches Thema von Romnia. Es gibt eine Menge Menschen ganz unterschiedlicher Herkünfte, die betteln müssen und die keine Roma sind. Dann gibt es wiederum viele Roma, die haben ganz andere Einkommensquellen, leben von ihrer Lohnarbeit, von ihren Geschäften. In Dresden. Lokale Zeitungen hatten erst über Menschen berichtet, die in der Innenstadt musizieren, dann über Menschen, die dort betteln, dann über Kinder, die dabei sind, wenn ihre Eltern betteln. Die Medien pauschalisieren alle diese Menschen zu Roma, aber keiner weiß wirklich etwas über sie. Sind sie überhaupt Roma? Oder sind sie aus Südosteuropa? Darüber gibt es keine Klarheit. Es sind nur einige wenige Familien in Dresden, die betteln. Dennoch empfindet man dort diese wenigen als Sicherheitsproblem, obwohl sie nichts weiter tun, als ihre Hand auszustrecken. Die Stadtverwaltung von Dresden hat nun eine neue Polizeiverordnung entworfen. Mit Law and Order soll gegen Armut vorgegangen werden, oder vielmehr gegen die Armen. In Dresden soll das Betteln verboten werden. Und das Betteln mit Kindern soll mit einer Strafe von 1000 Euro geahndet werden. Denn Kinder sollen nicht betteln, sondern in die Schule gehen. Alles andere wäre Kindswohlgefährdung, auch wenn Sommerferien sind. Dass Menschen betteln müssen, ist ein soziales Problem. Oder ein Problem, das nur mit Hilfe und Unterstützung für die Betroffenen gelöst werden kann. wenn man es denn lösen will. Dresdens Ordnungsbürgermeister Detlef Sittel, CDU, will das Betteln verbieten. Und er hofft, dass die Bedürftigen dann in anderen Städten betteln. Er hofft, dass er sie damit aus der Stadt drängen kann. Kurzum, aus der reinen Annahme, dass es sich dabei um Roma handelt, wird ein scheinbares Roma-Problem aufgebauscht, werden antiromaistische Stereotype bedient und genährt. Und dann wird aus dem sozialen Problem, dass Menschen betteln müssen, um ihr Leben zu finanzieren, ein Sicherheitsproblem konstruiert. Und dann wird das soziale Problem, dass Menschen arm sind, ethnisiert. Das heißt, ihre Armut wird ihnen als vermeintliche Eigenschaft ihrer ethnischen Gruppe zugeschrieben. Und dabei wird nicht gesehen, dass gar nicht alle Angehörigen der Gruppe arm sind. Oder dass ein wichtiger Grund dieser Armut die rassistische Diskriminierung dieser Gruppe ist. Oder dass auch Nicht-Roma aus Osteuropa arm sind und betteln müssen. Oder dass es auch sehr arme Menschen gibt, die hier verwurzelt sind, zum Beispiel mit einem deutschen Pass. Oder dass Armut real da ist, dass sie sichtbar sein muss, damit sie als Realität akzeptiert werden kann, damit den Betroffenen geholfen werden kann. Armut ist ein soziales Problem, kein Sicherheitsproblem. Wer spricht mit den Menschen, die betteln müssen? Warum betteln sie? Was ist ihnen passiert, dass sie betteln müssen? Warum sind ihre Kinder dabei? Was möchten ihre Kinder? Wie kann man ihnen helfen? Das sind Fragen, mit denen sich das Dresdner Ordnungsamt nicht beschäftigt und mit denen sich die Dresdner Lokalpresse lange nicht beschäftigt hat. Mit diesen Fragen und mit Lösungsansätzen beschäftigt sich die Dresdner Bettellobby. Diese hat sich nach dem Vorbild der Wiener Bettellobby gegründet. Zur Dresdner Bettellobby gehören die Treberhilfe Dresden, die Gruppe Polar, die Gruppe gegen Antiromaismus und der Leipziger Roma-Verein Romanusum Nahe. Die Dresdner Bettellobby will das drohende Bettelverbot verhindern. Aber was sagen denn eigentlich Roma in Sachsen dazu? Menschen aus dem Verein Romanusum Nahe haben in Leipzig Streetwork betrieben, haben Bettelnde befragt, die Romanesk gesprochen haben. Anschließend haben sie die Probleme diskutiert, haben Lösungen gesucht. Günter Sadie von Romanusum Nahe sagt:
Von unserem Verein, uns ist gar nicht bekannt, dass da jemand bettelt. Und unsere Roma, machen sie sich Gedanken darüber, wie kann man diesen Menschen so helfen. Natürlich, das hat uns auch beschäftigt, dieses Thema. Viele Mitglieder von unserem Verein, die haben sich ernsthaft die Gedanken gemacht. Die möchten auch diesen Menschen helfen. Wie kann man dann diesen Menschen helfen, die mal dann auf der Straße sind und dass die eben dann die Möglichkeit zu haben, etwas anderes zu machen als betteln. Viele Mitglieder von unserem Verein haben da versucht, mit diesen Menschen zu sprechen. Dann uns ist auch gelungen, dass man dann die Menschen anzusprechen. Viele von ihnen haben sich gefreut, dass man dann jemanden getroffen haben, der dann auch Romanisch sprechen kann und dann mit denen über ihre aktuelle Lage zu sprechen. Und sieht man dann schon, dass da dieser Bedarf gibt, dass man dann jemand diese Menschen dabei zu sein und dann diese Menschen auch zu helfen und diese Menschen suchen jemanden, der ihnen auch helfen kann. Die sind genauso unsere Roma und wir versuchen, diese Menschen dann auch dabei zu helfen.
Und wie kann ein zivilgesellschaftlicher Verein wie Romanusum Nahe in Leipzig ganz konkret Leuten helfen, die betteln müssen?
Na, wir versuchen dann, wie wir in unserem Gespräch mit unseren Mitgliedern waren, wir versuchen, diese Menschen erstmal anzusprechen, mal zu fragen, wie wir dann auch behilflich zu sein oder was um Hilfe wir dann anbieten können. Und dann versuchen wir erst einmal zu verstehen, wieso diese Menschen auf der Straße sind und was sind die Gründe, dass sie auf der Straße sind. Was haben die bettelnden Leute gesagt? Natürlich, die haben gefragt, wer ihnen auch helfen kann und wie kann man das auch machen. Unsere Menschen versuchen, die Menschen in ein Gespräch zu führen und dann versuchen auch dann ihnen zu erklären, wie wichtig ist, dass sie sich anzumelden oder wie wichtig ist, dass da eine Wohnung zu bekommen oder wie wichtig ist, eine Arbeitsstelle zu bekommen. Da sieht man dann schon, dass da diese Menschen möchten auch ihre eigene Wohnungen zu haben, die möchten ihre Kinder zur Schule schicken, die möchten ein ganz normales Leben zu führen. Aber das ist das, diese Verhindernisse, die gibt, muss man irgendwie bekämpfen oder beziehungsweise muss man dann die Möglichkeit finden, wie man das zu schaffen. Es gibt also ein ähnliches Projekt auch in Berlin, wo man dann viele Sozialarbeiter, die selber Roma sind, versuchen diese Menschen dann anzusprechen, um mal zu sehen, wo man daran liegt, dass man dann diese Menschen auf der Straße sind.
Also, zuerst einmal freundlich Kontakt aufnehmen, in einer Sprache sprechen, die die Bettelnden verstehen, Fragen stellen, miteinander sprechen, Vertrauen schaffen und die Gründe des Bettelns erfahren. Welche sind das?
Wie uns auch bekannt ist, dass viele von denen sind nicht so richtig angemeldet. Und wenn die nicht angemeldet sind, dann sind quasi nirgendwo erfasst. Und dann die haben auch keine Möglichkeiten, sie sich als Arbeitssuchende dann zu melden. Die Eltern können nicht dann Möglichkeit haben zu arbeiten, wenn die keine Wohnsitz haben, dann können sie sich nicht bei Jobcenter melden und dann das auch dann die Möglichkeit haben, einen Arbeitgeber zu finden. Und wenn die mal dann auch keine Wohnung haben, im Prinzip das ist das so, dass die können nicht in eine ganz normale Normalität als Arbeitssuchende zu bleiben.
Wer also in Deutschland keine Postadresse hat, ist komplett raus. Hat keinen Zugang zu Ressourcen, Informationen oder Hilfen, die allen BürgerInnen der EU zustehen. Ohne Postadresse kann man nicht auf Arbeitssuche zum Jobcenter gehen. Es ist kaum möglich, Fuß zu fassen und ein normales Leben zu führen. Wenn die Eltern also keine Postadresse haben, können die Kinder auch nicht in einer Schule oder in einem Kindergarten angemeldet werden. Ohne Postadresse gibt es in Deutschland keine Kinderbetreuung.
Das habe ich erklärt, warum manche bettelnde Menschen ihre Kinder auch mitnehmen. Natürlich, weil die haben nicht die Möglichkeit, diese Kinder in Schulen zu schicken, weil die sind nirgendwo angemeldet. Und in dieser Art und Weise ist das so, dass man dann, wo die angemeldet sind und diese Schulen sind verpflichtet, diese Kinder anzunehmen. Und wenn die mal dann nirgendwo angemeldet sind, da haben dann auch nicht die Möglichkeit, die Kinder in Schulen anzumelden. Und wie gesagt, das ist das, dieser Teufelskreis, wenn die nicht angemeldet sind, die können dann die Kinder nicht zur Schule schicken. Und wenn die nicht angemeldet sind, können dann auch nicht die Möglichkeit haben, dann damit, dass da die Kinder verpflichtet sind, auch in Schulen zu gehen.
Es ist also ein Teufelskreis. Die Menschen kommen her, haben keine Postadresse, finden keine Wohnung, finden deswegen keine Arbeit, müssen deswegen betteln, um sich zu ernähren, haben keine Kinderbetreuung, müssen also ihre Kinder zum Betteln mitnehmen. Günnar Seydi und andere Leute von Romano Sumnal haben auch die Hintergründe über die Situationen erfahren, in denen sich bettelnde Menschen befinden.
Wir haben verschiedene Geschichten von Menschen, die man dann auf der Straße sind, Schicksale. Gab es da Familien, die man dann auf dem Bau gearbeitet haben und dann die wurden dann quasi reingelegt und haben kein Geld bekommen. Dann die haben gesagt, wir sind auf der Straße seitdem. Und gab es da Familien, wo man dann im Prinzip, die wissen das nicht, wie sie sich dann zu Arbeit anmelden können oder beziehungsweise Jobcenter oder wie können ihre Kinder in Schule anzumelden und sowas. Das sind so ganz einfache Sachen, die mir auch sehr wichtig sind.
Bei den Bettelnden handelt es sich also durchaus auch um Leute, die auf deutschen Baustellen gearbeitet haben und dann um ihren Lohn geprellt wurden. Dadurch sind sie in die unglückliche Situation gekommen, betteln zu müssen. Ihr Ziel war also nicht zu betteln, sondern vom Lohn ihrer Arbeit zu leben.
Hast du noch andere Beispiele für Schicksale, die ihr erfahren habt?
Es gibt da verschiedene. Da gab es auch eine Familie, die in Leipzig zu uns kamen. Die wollten dann ihre Kinder in Schule schicken. Aber dadurch, dass da dann monatelang keine Wohnung gefunden hat, die Frau hat dann nicht gebettelt. Die war nicht eine Bettlerin, dass man sozusagen jetzt auf der Straße war. Aber sie wollte einfach mit ihren Kindern da bleiben und dann arbeiten. Das steht ja zu, eigentlich als EU-Bürger. Aber da war sehr, sehr, sehr schwer, eine Wohnung zu bekommen.
Die Menschen kommen also nicht nach Deutschland, um arm zu sein oder um zu betteln. Sie suchen sich Arbeit, wollen von ihrer Arbeit leben, wollen eine Wohnung finden und ein ganz normales Leben führen. Sie werden unter Umständen über den Tisch gezogen und bekommen ihren Lohn nicht ausbezahlt. Dadurch geraten sie in akute Notlagen. Sie haben keine Wohnung, keine Adresse und finden deswegen keine neue Arbeit. Sie finden auch keine Hilfsangebote. Für manche ist die einzige Lösung zu betteln. So ist ihre Not sichtbar. Manche jedoch betteln nicht. Und ihre Not ist unsichtbar.
Also es geht nicht nur um Betteln oder nicht betteln, es geht einfach generell um Armut und darum, dass die überhaupt erkannt wird, dass sie sichtbar ist und dass sie irgendwann bekämpft wird, oder?
Genau, dass viele Menschen sind auf der Suche, ein Glück in ihr Leben zu finden. Und die möchten dann arbeiten, die möchten dann ein normales, alltägliches Leben zu führen. Und deswegen kommen, weil sie in Meinung dann hier zu arbeiten zu können und dann ihre Kinder auch in Schule zu gehen und völlig normal wie jeder andere Mensch zu sein. Das jetzt sich ist gar nicht was Tragisches daran, sondern jeder Mensch sucht dann irgendwo ein besseres Leben zu führen. Und denke ich mal, dass in dieser Art und Weise diese Menschen zu helfen, braucht man eine gewisse Beratung zu haben. Wer ist zuständig für diese Menschen und wie kann man dann diese Menschen helfen oder so eine Zentren einzurichten, dass man dann diese Menschen anzusprechen, mal zu fragen, was für Probleme haben dann und wie können da ihnen geholfen werden. Naja, auf jeden Fall ist ratsam, dass man dann auch die Möglichkeit zu haben, diese Menschen sich irgendwo anzumelden. Wenn sie sich dann angemeldet haben, dann alles anderes, dann ist da viel leichter. Dann, wenn da jemand dann in Deutschland eine zugelassene Adresse hat, dann funktioniert viel anderes, als man dann, wenn man nicht angemeldet ist und irgendwo lebt, dann nur vorübergehend. Es gibt eine sehr gute Erfahrung, die man dann auch in Berlin gibt. Es gibt eine gewisse Möglichkeit, sie sich dann die Menschen anmelden und dann auch die Möglichkeit haben, dann auch soziale Wohnungen zu bekommen.
Als konkrete Lösung schlägt Gynosedi von Romano Sumnal vor, dass Anlaufstellen für bettelnde und arme Menschen geschaffen werden, in denen sie über ihre Situation sprechen können, wo ihr Bedarf abgefragt wird und wo sie an weitere Hilfen verwiesen werden, die sowieso schon existieren und für sie zuständig sind. Und dann hält er es für wichtig, dass sie dort eine Postadresse haben können, über die sie ihre Angelegenheiten regeln können, auch wenn sie wohnungslos sind. Dann muss es generell politische Lösungen geben für Personen, die am Wohnungsmarkt diskriminiert sind. Sie sind nicht freiwillig obdachlos. Die Wohnungslosigkeit ist eine Gefahr für die Betroffenen, für ihre Gesundheit, für ihre Teilhabe. Das Dresdner Ordnungsamt meint also nicht die desolate Wohnsituation der Kinder, die betteln, wenn es sich um ihr Kindswohl sorgt. Dieter Wolfer ist Geschäftsführer der Trebehilfe. Das ist ein Verein, der sich mit den Nöten und Anliegen obdachloser Menschen beschäftigt, der Hilfen für sie anbietet. Dieter Wolfer hat einen ganz anderen Blick auf die Situation von Kindern, die in Dresden im öffentlichen Raum betteln. Ist das tatsächlich so ein schlimmes Problem, wie es zum Beispiel in der Sächsischen Zeitung dargestellt wurde?
Ich bin tätig in der Sozialarbeit und Sozialarbeit hat in der Öffentlichkeitsarbeit auch immer mal wieder Modethemen. Modethemen sind jetzt in den letzten 2 Jahren mal wieder Straßenkinder mit dem Begriff einerseits und andererseits Menschen, die hierher ziehen und die dann als Osteuropäer, als Romas oder oft auch hier in der Medien als Sinti und Roma bezeichnet werden. Was mir ein Stück weit auffällt, ist so ein bisschen eine Skandalisierungssprache, auch in der Presse. Während wir in Dresden noch vor 2 Jahren vom Schnorren geredet haben, redet Presse mittlerweile vom Betteln. Und das Betteln bezieht sich dann auch ganz klar auf eine gewisse Ethnie. Oder eine Ethnie, die dann auch der Leser im Hinterkopf hat. Und wenn man von bettelnden Kindern redet, dann hat man sofort natürlich Romas im Kopf, wo die Kinder und Familien ihre Kinder zum Betteln schicken. Und sofort ist die Assoziation von Bettelmafia so gegeben.
Was ist denn deine Kritik an diesem Bild?
Na, meine Kritik an diesem Bild ist, dass das ein Stück weit sich auf Erfahrungen reduziert, die sich aufs Mittelalter ein Stück weit beziehen, nämlich Betteln und eine Unterscheidung von Bettlern, die in der Stadt sind, die bevorzugt werden. Also der Sachsenspiegel damals im Mittelalter hatte eine Bettelordnung und die Bettelordnung hat die Bettler in der Stadt, es gab ein Bettelabzeichen mit verschiedenen Farben und Fahrende hatten dann ein anderes Abzeichen und hatten somit auch weniger Recht an gewissen Plätzen, um Almosen zu bitten. Und das ist für mich Zurückfallen in alte, tradierte Strukturen ein Stück weit, wobei ich aber auch sehe, dass die Ausgrenzung nicht nur von Ethnien, sondern im Prinzip auch von Gesellschaftsschichten basiert und dass wir einfach in Deutschland uns der Kritik stellen müssen, auch im europäischen Vergleich, dass wir ausgrenzen über Chancenungleichheiten. Was ich mir wünsche, ist einfach eher differenziert zu berichten und dann zu schauen, wie kriegen wir solche differenzierten Berichte auch in die Medien, die vielleicht auch dann dazu beitragen, dass eben armen Menschen eher geholfen wird, dass Chancengleichheit hergestellt wird und nicht nur einseitig skandalisiert und in eine Richtung geht, wo mehr Ausgrenzungsprozesse zu nichts Besserem führen.
Das ist ja Teil dieser Skandalisierung in Medien, dass die Stichworte Kindeswohlgefährdung und Kinderschutz immer ins Feld geführt wurden, um das Betteln in Dresden zu skandalisieren, weil Kinder dabei waren. Wie erlebst du diese Kinder, die du kennst aus deiner Arbeit?
Ja, also wir haben ein Angebot in der Innenstadt in Dresden, wo relativ viele Romas auch unser Angebot annehmen. Es sind Familien, das sind Kinder dabei, die wir jetzt nicht als unglücklich ansehen. Und du hast jetzt Kinderschutz und Kindeswohl angesprochen. Uns geht es in der Sozialarbeit vor allem erstmal um die Kinderrechte. Und wir schauen erstmal, dass sich Kinder wohlfühlen, dass die auch Rechte haben, zu sagen, wie sie leben und jetzt wir nicht mit unserer Alltagskultur da drauf gucken und sofort normieren und sagen, eine glückliche Kindheit ist Papa, Mutti, Wohnung, sondern dass wir auch nochmal ganz genau schauen, ist die Wirklichkeit eben die, die auch normal ist. Also die meisten Familien, die wir kennen, sind alleinerziehende Eltern, sind Patchwork-Families und sind eben auch Familien mit Migrationshintergrund. Und sind einfach kommen aus armutsbelasteten Situationen. Die Kinder, die wir treffen, sind nicht unglücklich.
Kinder machen für dich einen okayen Eindruck, oder?
Ja, also ich kann jetzt so eine Kindeswohlgefährdung nicht feststellen bei den Kindern, mit denen wir es zu tun haben. Wir haben da, wo unter Umständen mafiöse Strukturen dahinter stehen könnten, die lernen wir so auch nicht kennen. Das sind alles illegale Tätigkeiten. Ich mag auch nicht sagen, dass es sowas gar nicht gibt. Aber es ist immer, die schwarzen Schafe sind immer ein Bruchteil der Bevölkerung und so auch in den Gruppen. Die meisten versuchen einfach ein Stück weit selbstverantwortlich und selbstbestimmt ihr Leben zu führen. Und dazu ist natürlich eine Hilfe, nicht eine Hilfeleistung über Kleider notwendig, sondern einfach über eigenes Bargeld zu verfügen.
Was bedeutet das, dass das Betteln verboten ist für die Klientel, die du betreust?
Es wird nicht ein Battle-Verbot diskutiert, sondern es gibt schon in Nuancen, also aggressives Betteln ist bereits verboten, genauso wie das Betteln mit Hunden verboten ist. Es soll jetzt das Betteln von Kindern verboten werden, wobei es noch nicht ganz definiert ist, wie, was heißt das? Also heißt Betteln von Kindern, dass sie sich hinstellen, Musik machen, Geld einsammeln über den Hut, ist das Betteln? Oder ist wieder das aggressive Betteln gemeint, was eh schon verboten ist? Es ist noch nicht ganz klar, weil dann müsste man auch bei Stadtteilfesten, was in Dresden oft passiert, dass normale Kinder in Anführungszeichen eben Diabolo spielen bei Stadtteilfesten oder einen Flohmarkt machen, dort Geld verdienen, dann würde das als Kinderarbeit definiert. Das, auch das ist ja gerade ein Indikator, ein vermeintlicher Indikator für Kindeswohlgefährdung, dass die Betätigung oder das Arbeiten von Kindern verboten werden soll. Und dann müssen wir gucken, okay, was bedeutet das jetzt? Ist das ein Unterschied, wenn jemand eher eine dunkle Hautfarbe hat und vermeintlich ein Roma-Kind ist, wenn das durch irgendeine Tätigkeit wie Ziehharmonika spielen, dass das verboten wird? Und wie sieht es dann aus, wie beim Stadtteilfest, wie gesagt, jemand eine Clown-Vorführung macht und dafür Geld verlangt? Also gibt es da dann eine Unterscheidung? Also A, müssen wir nochmal definieren, was versteht man darunter unter dem Betteln von Kindern? Und was mir aber viel mehr Sorgen macht, ist, dass ich als Sozialarbeiter weiß, dass Verbote einfach gar nichts nützen. Verbote potenzieren informelle Tätigkeiten. Die Verbote beziehen sich dann dennoch auf eine gewisse Ethnie, die unter Umständen auch, oder Ausländer, die dann auch schneller abgeschoben werden könnten mit Familien, weil Verstöße da sind. Und ich befürchte einfach als Sozialarbeiter aus Erfahrung raus, dass solche Verbote noch weiter Menschen in informelle Tätigkeiten drängen.
Zum Beispiel?
Ja, alles Mögliche. Also wenn ich mein Geld nicht mehr um Geld bitten erwerben kann, dann ist das Zweite, dass ich dann unter Umständen sage, okay, dann habe ich nur noch Verdienstmöglichkeit über andere illegale Taschendiebstähle, ja, also andere Geschichten. Und das führt für mich und nach unserer Erfahrung auch bis zur Prostitution, wo ich dann sage, okay, das ist so das Ende von der Fahnenstange, um überhaupt an Geld ranzukommen, weil ich unter Umständen eben mit einer gewissen Hautfarbe, mit gewissen Bedingungen aus anderen Ländern kaum eine Wohnung kriege in Deutschland, kaum eine Arbeit kriege in Deutschland und weil einfach Ausgrenzungsprozesse da sind.
Dieter Wolfer meint hier mit Ende der Fahnenstange die Prostitution von Kindern, die eine mögliche Folge eines Bettelverbots sein kann.
Also deine Prognose ist, dass Leute, die eh schon wirklich existenziell aufs Betteln angewiesen sind, davon nicht mehr leben können und deswegen in noch schwierigere Existenzbedingungen gezwungen werden einerseits und andererseits, dass Leute, die eh schon kriminalisiert sind, also die wenig Rechte haben, keinen deutschen Pass haben, dass die dadurch noch schlechter gestellt werden, weil die schneller abgeschoben werden können, oder?
Ja. Der erste Reflex ist ja eine Vertreibung. Das funktioniert auf jeden Fall. Das funktioniert relativ schnell, sodass man von der einen Stadt in die andere ziehen muss. Wenn dann sich das Bettelverbot durchzieht durch andere Städte, da haben wir das gleiche System wie in Österreich, dass dann bundesweit das Bettelverbot vielleicht ausgesprochen wird, das im Bundestag diskutiert. Und erst dann sieht man, dass dann die anderen Mechanismen grenzen. Also noch mehr Ausgrenzung, dass die Chancen Ungleichheit weiter steigt und dass die Prozesse von einer Produktion von Randgruppen und von dem Auseinanderklaffen zwischen Arm und Reich immer, immer größer wird. Also wir haben ja schon den Unterschied zwischen 400 Euro Hartz-IV-Bezug, ne, oder kein Bezug bis zu 220 Millionen für einen Fußballspieler als Abfindung. Befremdlich ist für mich als Zuzügler auch ein Stück weit, dass Sachsen nicht umgeht damit, dass wir schon mal verschiedene Ethnien da haben. Also wir sind das Land mit der zweitgrößten Minderheit, nämlich die Sorben. Roma und Sinti sind anerkannte Minderheiten in Deutschland mit bestimmten Rechten. Und es wird kaum differenziert, dass es einfach Romas gibt, die schon seit Jahrhunderten hier wohnen, Jahrtausenden hier wohnen. Sie sind Deutsche. Es wird auch kein Unterschied gemacht zwischen Menschen, die jetzt aus Europa zuwandern. Also wir haben EU Flüchtende aus EU-Ländern, die zum Beispiel wie Ungarn da auch nochmal anders geführt werden, andere Möglichkeiten haben, anders unterdrückt werden, ja, weil es auch eher eine rechte Regierung ist. Dann haben wir Leute aus Serbien beispielsweise, das kein EU-Land ist, wo man auch weiß, dass in Serbien gewissen Ethnien es da auch relativ schlecht geht und wir kaschieren das alles unter Wirtschaftsflüchtlinge. Das heißt, auf gut Deutsch gibt es einfach Gruppen in Osteuropa, die in ihrem Herkunftsland kaum eine Chance haben. Ja, und das andere, was ich nochmal ein bisschen einfach mit präsentieren wollte, ist, dass wir bei unserem Busprojekt einfach jetzt Erfahrungen machen, dass beides geht, dass wir einfach auch eine Verbindung hersetzen. Wir haben jetzt ein System erarbeitet, wo wir Mitarbeitende haben, die auch zum Teil wohnungslos sind, die dann mit uns Suppe-Kleider ausgeben für Familien aus Osteuropa, die die Leistungen dann in Anspruch nehmen. Und wir haben am Anfang reflektiert, ob es schlimm ist, wenn die vielleicht zu viel Klamotten mitnehmen und das möglicherweise verkaufen. Sind dann in der Reflexion so weit gekommen, dass wir gesagt haben, so what, dann verkaufen sie es, verschenken sie es halt, reichen es weiter. Es ist dann wieder eine Möglichkeit, zumindest halblegal auch ein bisschen an Geld ranzukommen. Und wir haben einfach gesehen, dass erstmal die Grundbedürfnisse befriedigt werden müssen, um dann A, an die Leute ranzukommen und B, ins Gespräch zu kommen und Alternativen aufzuzeigen.
Wie läuft das Gespräch ab?
Am Anfang haben wir uns bemüht und haben Ehrenamtliche gesucht, die Rumänisch sprechen, Bulgarisch sprechen, Slowakisch sprechen. Und wir haben dann entdeckt, dass das sogar kontraproduktiv ist, weil unter Umständen gar nicht so übersetzt wird, wie wir es meinen. Und arbeiten jetzt momentan mit einem Tablet und versuchen da über Spracherkennung dann ins Gespräch zu kommen. Das ist eine witzige Interaktion, eine witzige Kommunikation. Auf jeden Fall kommen wir so einfach in direkte Beziehungen zu den Menschen und brauchen natürlich als Sozialarbeiter viel, viel Zeit. Das heißt, wir arbeiten schon 2 Jahre mit und würden uns einfach wünschen, dass die Arbeit ein Stück weit mehr unterstützt wird, dass wir dort dann auch Angebote, spielpädagogische Angebote erstmal an Kinder machen können, die dann in lernpädagogische Angebote mit der Verkehrssprache Deutsch münden könnten. Das wäre so unsere Vision, für die ich auch gerne eintreten und kämpfen würde.
Vorhin war auch die Idee im Gespräch, weil das war wohl auch ein Punkt der Besorgnis von konservativer Seite in Dresden. Die Kinder gehen ja gar nicht in die Schule. Jetzt hatten wir schon, ja, vielleicht haben die ja Schulferien in ihren Ländern, wo sie herkommen. Sie sind einfach als Touristen unterwegs. Und da wurde die Idee geäußert, die Kinder könnten ja auch in Deutschland in die Schule gehen in der Zeit, wo sie hier sind. Was sagst du dazu?
Also wir haben einfach jetzt beobachtet, dass in den Sommerferien vermehrt Kinder mit ihren Familien unterwegs waren. Und da muss man schon die Frage stellen, gibt es da einen Unterschied, wenn ich mit einem kleinen Bus unterwegs bin, mit Hochdach in Italien und schlafe dort auch im Auto mit meinen 2 Kindern? Wo ist der Unterschied, wenn das Menschen aus Rumänien machen? Der große Unterschied ist natürlich, dass ich eine andere Gehaltsmöglichkeiten habe, eine andere finanzielle Möglichkeit habe, als wenn jemand in Rumänien arbeitet. Durchschnittseinkommen zurzeit in Rumänien ist, glaube ich, 300 Euro für einen Lehrer, meines Wissens. Und das macht es natürlich für die Menschen auch schwer, wenn sie durch Europa gehen, da überhaupt einen Campingplatz sich leisten zu können oder einen legalen Stellplatz. Das ist das eine. Das andere ist, dass sie natürlich versuchen, dann über die Sommerferien, meistens 2 Monate, die haben, einfach in der Zeit Geld zu verdienen, das natürlich in Deutschland dann mehr wert ist und einfacher zu verdienen ist als in ihren Ländern ein Stück weit und das dort auch einfach nützt, um die Familie über die Runden zu bringen oder übers Jahr zu bringen. Also es ist sicher auch eine Nische der Zuwanderung und der Arbeit mit Kindern, weil wir beobachten ja nicht nur das Betteln, sondern wir beobachten einfach eine Straßenarbeit, die vom Jonglieren bis zum Musikmachen bis zum Figurenstellen geht, wo einfach verschiedene Altersgruppen dann als Familie hier ihre Tätigkeiten ausüben.
Ich muss nochmal zurückkommen auf den Begriff, den du verwendet hast für das Betteln, dass du gesagt hast, das ist ein Arbeiten auf der Straße. Da gibt es eine südamerikanische Sichtweise darauf, die in der Sozialarbeit übernommen wurde, um zu diesem Begriff zu kommen. Kannst du nochmal den Hintergrund erklären?
Naja, also wir haben den Reformpädagogen Paulo Freire, der hat da relativ viel gemacht. Analphabetisierung, das ist so das eine Stichpunkt, dass der Weg, also der südamerikanische Weg ist, dass man nur aus der Armut entfliehen kann durch Bildung. So, das ist so mal die Grundhaltung. Erst wenn ich eine bessere Schulbildung habe, habe ich auch eine bessere Chance, irgendwann einen legalen Job zu kriegen. Ohne Bildung funktioniert das nicht und vor allem nicht in Europa. So, das ist so die erste These. Die zweite These ist, dass zum Bruttosozialprodukt der Familie weltweit meistens Kinder beitragen. Das ist eine Realität, vor allem in Dritte Weltländern und eben auch in osteuropäischen Ländern. Das heißt, die Kinder arbeiten schon. Dann sehen Reformpädagogen die Arbeit des Kindes bereits im Spiel. Ein Kind kommt auf die Welt, es will lernen und dann macht es nichts anderes als arbeiten. Ja, ein Kind hat im Sandkasten eine Schaufel in der Hand und buddelt im Sand. Das ist Kinderarbeit nach Celestine Frenet. Und so sehen das einfach Reformpädagogen, dass sie sagen, ein Kind kommt auf die Welt und hat einen natürlichen Drang zum Arbeiten. Und ein Kind ist dann glücklich, wenn es eigentlich die meiste Zeit bei ihren Eltern sein darf. Das heißt, das Kind möchte, dass sein Tun, seine Tätigkeit, sein Arbeiten, sein Lernen eigentlich erstmal bei den Eltern so gut wie möglich verbringen. Und deshalb ist es natürlich jetzt eine normative Diskussion. Was ist für ein Kind besser? So das archaische Lernen, das archaische bei den Eltern sein, auf dem Bauernhof sein, dort ein Stück weit zu lernen und ab einem gewissen Alter dann in die Schule zu gehen? Oder ist es besser, relativ früh ein Kind in den Hort zu geben? So die zwei Diskussionen stehen, glaube ich, so parallel nebeneinander. Und ja, und das ist einfach so die lateinamerikanische Sichtweise zu sagen, ein Kind hat Recht auf Arbeit und wenn wir wollen, dass jemand aus der Armut rauskommt, dann wollen wir oder müssen wir auch eine Schulbildung bieten.
Also das klingt auch in meinen Ohren so ein bisschen danach, nach einem auch interkulturellen Missverständnis insofern, dass uns das einfach zu gut geht hier und wir einfach nicht wissen, wie viele Kinder sonst in ihrem Alltag arbeiten in Osteuropa?
Also ich weiß nicht, ob es uns wirklich zu gut geht oder ob wir einfach andere Probleme haben. In Europa verarbeiten oder Nordeuropa verarbeitet man vieles Psycho mit der Psychoanalyse. Das heißt, es wird auch psychoanalytisch betrachtet. Wir verschweigen sehr, sehr oft, dass die Zahl von missbrauchten Kindern in Deutschland sehr, sehr hoch ist. Also jedes siebte Mädchen, jeder neunte Junge, so ungefähr sind die Zahlen. Während in der Südhalbkugel sowas auch reflektiert wird im Gender. Das heißt, es ist offensichtlicher, dass es dort Traumatisierungen und Unverletzungen gibt, auch in gewissen Gesellschaftsschichten. Und deshalb kommt es ein Stück weit auf die Transparenz an. Also über welche Probleme redet man und welche Probleme verschweigt man ein Stück weit. Und genauso, also es gibt ja Forschung über den Glücksmoment in Gesellschaften und der ist gerade in armen Ländern nicht unbedingt niedriger als in Deutschland. Und das Glücksempfinden, wie fühle ich mich wohl, sind in solchen Familien, die großfamiliäre Strukturen haben, die würden sich unglücklich fühlen, so wie wir leben. Dass wir sagen, wir leben in kleinen Strukturen und die Oma geht ins Altersheim. Das können sich manche Kulturen einfach überhaupt nicht vorstellen. Und deshalb ist auch jetzt mit der Volksgruppe zu arbeiten, da muss man einfach ein Stück weit Angebote an die Familie machen. Da ist unser Hilfesystem auch ein bisschen schwierig dann, das dann einfach trennen zwischen Jugendarbeit, Sozialarbeit, Schulangebote, sondern wo man einfach Angebote für die gesamte Familie machen müsste und so gewisse Probleme für die Großfamilie angehen müsste.
Soweit dazu der Geschäftsführer der Dresdner Treberhilfe, Dieter Wolfer. Ein Problem in Deutschland ist also, dass sozialpädagogische Hilfeleistungen nur nach Altersgruppen getrennt finanziert werden und stattfinden. Wer sich also um das Kindswohl von Kindern sorgt, die auf der Straße betteln, muss ihre Eltern einbeziehen und umgekehrt. Die Kinder dürfen von ihren Eltern nicht getrennt werden, das wäre schon eher eine Kindswohlgefährdung. Die Familien sollten also zusammenbleiben, wenn man ihnen wirklich helfen will. Das Dresdner Jugendamt berichtet von nur ganz wenigen Fällen, wo Kinder ohne Eltern auf der Straße aufgegriffen wurden und in den Kinder- und Jugendnotdienst verbracht wurden. Der allergrößte Teil wurde recht bald von ihren Eltern abgeholt und die Kinder waren ganz offensichtlich froh, wieder bei ihnen zu sein. Der Eindruck entsteht, das Dresdner Ordnungsamt schiebt das Kindswohl dieser ganz wenigen Kinder vor, um das Bettelverbot durchzusetzen. Diese Argumentation wurde vorerst unkritisch von Dresdner lokalen Medien transportiert. Was stecken da für Denkmuster und Stereotype dahinter?
Warum ist es ein Problem, dass Betteln in Medien immer assoziiert wird mit Roma oder Roma automatisch mit Betteln? Wie kommt das und warum ist das ein Problem? Der Politikwissenschaftler Markus End.
Das ist natürlich insgesamt erstmal ein Problem, weil eine bestimmte eigentlich soziale Tätigkeit, beziehungsweise ein soziales Problem, nämlich Armut, was ja die Ursache für Betteln ist, weil das mit einer bestimmten Gruppe verknüpft wird und damit ethnisiert wird, was ja in der Realität gar nicht zutrifft. Das heißt, da findet eine Vereinfachung statt, eine Rassifizierung letztendlich von einem sozialen Problem, die häufig dazu genutzt wird, eben eine bestimmte Position auch dazu zu entwickeln. Also gerade bei Betteln, das ist was, was aus einer gesellschaftlichen Norm heraus eben als unerwünscht gilt. Und das wird gewissermaßen plausibler gemacht dadurch, dass es einer Gruppe zugeschrieben wird, die wiederum schon mit einer gesellschaftlichen Unerwünschtheit assoziativ verknüpft ist, dass es also schon für Leute automatisch klar ist, diese Roma, die machen ja immer Sachen, die gesellschaftlich eigentlich nicht okay sind. Das heißt, es gewinnt dadurch auch so eine viel größere Plausibilität für Leute, die sowieso schon gewissermaßen so eine Einstellung haben, dass eben Roma ein Problem darstellen. Für die gewinnt es natürlich eine viel größere Plausibilität dann, sich gegen dieses Betteln zu positionieren, wenn sie das als Roma-Problem wahrnehmen. Und es ist aber in beide Richtungen natürlich ungerechtfertigt. Das ist sowohl ungerechtfertigt, alle Roma für Betteln verantwortlich zu machen, als auch natürlich alle bettelnden Menschen irgendwie, die in irgendeiner Form in so ein Schema fallen, als Roma wahrzunehmen. Das ist ein klassisches Muster erstmal von Rassismus, aber in diesem Fall wird es natürlich sehr viel häufiger gemacht und da entstehen dann auch so Konstrukte, die tatsächlich dann erstmal so wirken, als seien die nicht rassistisch, die aber letztendlich genauso einen Kern haben wie beispielsweise das Konstrukt des aggressiven Bettelns. Das ist ein Begriff, den es wirklich erst so seit, ich würde sagen, 10 Jahren in der Debatte gibt und der größtenteils wirklich verknüpft ist explizit mit Roma und der genau in dieser Debatte immer wieder verwendet wird, um das als illegitim erscheinen zu lassen, um bestimmte Formen auch gesetzlich, aber eben auch ideologisch praktisch nochmal stärker ablehnen zu können.
Also was irgendeine Öffentlichkeit von irgendeinem Thema hält, ist ja auch total dadurch bestimmt, wie Medien darüber berichten. Und du hast immer gesagt, sich über rechtspopulistische Zeitungen aufzuregen, hat keinen Sinn an der Stelle. Du nimmst ganz andere Medien aufs Korn. Warum und was ist da das Problem?
Das war so der Anlass für meine Medienstudie, die ich gemacht habe, die dann 2014 veröffentlicht wurde. Und da habe ich eben versucht nachzuweisen und ich würde sagen auch nachgewiesen, dass letztendlich diese Ethnisierung des Sozialen, also dass bestimmte soziale Probleme oder Sachen, die als soziale Probleme wahrgenommen werden, dann eben gleichzeitig als Roma-Probleme beschrieben werden, dass das eben nicht nur praktisch aus rechtspopulistischer Perspektive oder von Boulevardmedien oder so gemacht wird, sondern dass das eben auch bei den seriösen Medien, bei den Öffentlich-Rechtlichen und so weiter gemacht wird und dass die das nur nicht ganz so lautstark, nicht ganz so knallig, nicht ganz so in einem anderen Tonfall machen, aber im Inhalt eben gleich bleiben. Und das ist natürlich letztendlich ein viel größeres Problem, weil die genießen ja eine sehr viel höhere Anerkennung. Bei denen übernehmen ja Leute die Positionen viel stärker. Und das heißt, wenn letztendlich die Öffentlich-Rechtlichen eine ähnliche Aussage treffen wie die rechtspopulistischen Zeitungen, dann muss man sich die Frage stellen, wie kommt es, dass die rechtspopulistischen Zeitungen kritisiert werden und die Öffentlich-Rechtlichen nicht?
Du hattest da ein Beispiel vom RBB, wo du gesagt hast, wenn das auf einem Wahlplakat der NPD stehen würde, würde das Widerspruch erregen, aber dadurch, dass es von einem öffentlich-rechtlichen Sender kommt, nicht.
Das war eine Anmoderation in der RBB-Abendschau über einen Beitrag und da hat die Moderatorin im Vorhinein gesagt, überall dort, wo viele Romas auftauchen, gibt es Probleme und keinerlei Lösungen. Und das habe ich tatsächlich auch in so Debatten schon gemacht. Da habe ich das als NPD-Plakat verkauft und dann haben Leute gesagt, ja, das ist ja furchtbar, was die NPD wieder macht. Und dann habe ich einfach danach gesagt, ups, habe ich verwechselt, das war ein Zitat aus der Abendschau. Ja.
Dann hast du noch ein anderes Beispiel. Im Morgenmagazin ein Journalist den Menschenrechtsbeauftragten der Bundesregierung interviewt hat. Was war da deine Kritik?
Da sind zwei Sachen schiefgelaufen. Da geht es um diese vermeintliche Armutszuwanderung, in Anführungszeichen. Also, weil das Wort Armutszuwanderung für sich eben auch schon wieder so eine Ethnisierung des Sozialen darstellt, weil unterstellt wird einer bestimmten Gruppe, dass sie nur nach Deutschland kommt, um hier auf unsere Kosten zu leben und eben nicht zu arbeiten. Und der hat zum einen die Zahlen, die eigentlich im Einspieler korrekt als Migration aus Rumänien und Bulgarien beschrieben wurden, als Roma-Zuwanderung bezeichnet und hat damit sozusagen die komplette Zuwanderung als mit so einer Brille als Roma-Zuwanderung beschrieben und damit auch wahrgenommen und hat dann aber in seiner Frage unterstellt, dass das ein Riesenproblem ist. Er hat nämlich diesen Menschenrechtsbeauftragten gefragt, sind Sie da machtlos? Und hat damit letztendlich, wenn man ihn ernst nimmt, hat er den Menschenrechtsbeauftragten der Bundesregierung gefragt, warum die Bundesregierung nichts dagegen unternimmt, dass so viele Roma in Deutschland leben. Und das ist ja insbesondere in einem postnationalsozialistischen Deutschland eigentlich eine skandalöse Frage.
Warum?
Naja, weil Deutschland, also das nationalsozialistische Deutschland, von dem ja die Bundesregierung erklärtermaßen Rechtsnachfolgerin ist, also die Bundesrepublik Rechtsnachfolgerin ist, ja versucht hat, dafür zu sorgen, dass keine Sinti und Roma mehr leben. Es gab ja das mehr oder weniger erklärte Ziel einer kompletten physischen Vernichtung dieser Gruppe. Und ja, es ist ja eigentlich, müsste sich ja so eine Bundesregierung darüber freuen, wenn jetzt die Nachfahren dieser Menschen, die damals verfolgt wurden, es überhaupt wieder sich in so ein Land trauen oder überhaupt wieder entscheiden, dass es für sie eine Möglichkeit wäre, da zu leben. Und stattdessen so ungebrochen oder zumindest so unreflektiert wieder so davon auszugehen, dass es ein Problem, dass diese Menschen da sind, das ist dann doch, also insbesondere vor diesem geschichtlichen Hintergrund, dann auch nochmal ein besonderer Skandal. An einer anderen Stelle sagt er im gleichen Interview, ich muss überlegen, ob ich das genau zusammenbekomme, er sagt, also er fasst dann diesen Menschenrechtsbeauftragten zusammen, der gesagt hätte, man müsse die halt integrieren. Und dann sagt er, naja, aber ob das geht, das wird ja seit Jahrhunderten versucht und klappt nicht. Und stellt damit das wieder so dar, als ob sozusagen die Roma in Anführungszeichen sich nicht integrieren lassen wollen, seit Jahrhunderten. Und das kann man ja nicht anders als komplette Ignoranz des Völkermords eigentlich bezeichnen. Was er da implizit, geht er einfach drüber hinweg, dass es mal einen ganz deutlichen Versuch gab, nicht nur zu integrieren, sondern eben das Gegenteil zu betreiben. Und gleichzeitig könnte man ihm auch entgegenhalten, naja, in der Sklaverei in Rumänien bis Mitte des 19. Jahrhunderts waren die Roma eigentlich ganz gut integriert. Sie waren nämlich einfach Sklaven und Sklavinnen, die am rumänischen Bruttosozialprodukt, also damals noch Walachei in Moldau, mitgearbeitet haben.
Du hast vorhin die rhetorische Frage aufgeworfen. Was stört es euch, wenn Leute betteln? Weil in Dresden zumindest stellt sich raus, das ist überhaupt kein Problem. Also zahlenmäßig völlig gering. Es handelt sich da um eine Handvoll Kinder, die innerhalb von einem Jahr aufgegriffen wurden und die von ihren Eltern abgeholt wurden. Kinder freudestrahlen. Also Kindswohlgefährdung ist wirklich überhaupt gar kein Thema. Es ist eine Chimäre, ein Zerrbild, was da in den Medien aufgeblasen wurde. Also du hast die rhetorische Frage gestellt, wen stört's, warum stört's euch, dass jemand bettelt? Was ist da deine Antwort eigentlich auf diese, nicht auf die rhetorische Frage, sondern was ist der Hintergrund, den du da am Wirken siehst?
Also das ist was, wo ich immer sage, das muss eben mit in der Antiziganismuskritik verknüpft werden. Es reicht nicht einfach nur zu sagen, es ist nicht so, dass alle Roma betteln, das ist auch richtig, aber das ist nicht ausreichend, weil gleichzeitig eben kritisiert werden muss, was ist eigentlich das Problem mit Betteln? Und ich würde sagen, die Antwort, also da gibt es verschiedene Ebenen von, aber es hat tatsächlich eine historische und eine ideologische Geschichte, die darauf hinausläuft, dass eben eine bestimmte Form von Nichtarbeit eigentlich bekämpft werden musste, sowohl ideologisch als auch wirklich in der Geschichte. Es gibt ja Einrichtungen von Arbeitshäusern, von Zwangsarbeitsmaßnahmen, auch für die Mehrheitsbevölkerung in den Gebieten, die später Deutschland waren. Im 16., 17., 18. Jahrhundert ist das ja massiv durchgedrückt worden. Und gleichzeitig hat sich eben auch ideologisch das immer stärker verfestigt, eben was Max Weber vielleicht als protestantische Ethik bestimmt hat, dass eben ein Nichtstun, eine Faulheit, eine ja, es sich gut gehen lassen, dass all diese ja, Begriffe oder Vorstellungen, dass die als negativ wahrgenommen wurden. Und mit so einem Begriff wie Arbeitsethik wird die Vorstellung beschrieben, die sich letztendlich auch schon aus einer bestimmten Form der Bibelübersetzung wiederfindet, dass eigentlich das wirklich das Verhalten, das von dieser Norm als gut bezeichnet wird, ist eigentlich, wenn man ganz hart schuftet und das einem aber auch noch ganz, ganz toll gefällt. Ja, dass man ganz stolz drauf ist, hart zu arbeiten und eigentlich gewissermaßen Freude am Leid an der Arbeit verspürt. Und das ist, würde ich sagen, so der Kern dieser protestantischen Arbeitsethik. Und aus so einer Perspektive ist es natürlich, wenn das deine eigene, ja, psychische, ideologische Struktur ist, da ist es natürlich gewissermaßen ein Angriff auf deinen Lebensentwurf, wenn Leute vermeintlich nicht arbeiten. Auf der realen Ebene haben wir auch festgestellt, wir müssen Betteln eigentlich als harte, als Knochenarbeit bezeichnen. Das ist ja eine Tätigkeit, die unheimlich anstrengend ist, die unheimlich viel Feindseligkeit hervorruft, die aber auch körperlich unheimlich anstrengend ist. Das sind ja alles Sachen, die auch noch da komplett ignoriert werden. Aber meine Kritik befindet sich jetzt erstmal so auf dieser ideologischen bzw. ideologiekritischen Ebene, die sagt, wie kommt es eigentlich, dass ihr euch so aufregt, wenn Leute betteln? Was ist da eigentlich der Hintergrund? Und ich glaube, der liegt genau darin, dass viele Leute eben so ein Arbeitsethos verinnerlicht haben, dass sie sozusagen sowas sagen wie, ohne Arbeit können wir gar nicht mehr und ach, den ganzen Tag nichts tun, das könnte ich eigentlich nicht. Und die aber auch so stolz drauf sind, jetzt mal so richtig was geschafft zu haben. Und das kennen wir ja auch alle von uns selbst auch so ein bisschen.
Wem nützen dann diese Stereotype? In welcher Weise? Wie funktioniert das?
Ich würde an der Stelle jetzt gar nicht sagen, dass das so ein Nützen in so einer Perspektive ist von einzelnen Personen oder so. Da geht es wirklich eher um so ein gesellschaftliches Verhältnis, eine gesellschaftliche Sichtweise, die da aufrechterhalten wird. Im Praktischen hat das natürlich Nutzen für einzelne Personen, beispielsweise auf dem Arbeitsmarkt, wenn die Idee, die Roma arbeiten, nicht richtig, wenn die durchgesetzt ist, führt das natürlich zu konkreter Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt, von der natürlich dann eben all jene, die nicht so wahrgenommen werden, also insbesondere Leute, die als Deutsche in Anführungszeichen wahrgenommen werden, dann profitieren. Also da hat es natürlich dann auch ganz konkreten Nutzen. Aber ich würde nicht sagen, dass das sozusagen der primäre Grund ist, warum das gemacht wird. Sondern da geht es tatsächlich darum, überhaupt erstmal so eine, ja, diese Idee durchzusetzen. Und das war eben eine ganz grundsätzliche Notwendigkeit erstmal für die Entwicklung einer warenproduzierenden kapitalistischen Gesellschaft im 16., 17., 18. Jahrhundert.
Soweit dazu der Politikwissenschaftler Markus End. Was wird sein, wenn auch in Dresden ein Bettelverbot verordnet wird? Was kann da eine Bettellobby tun? Die Wiener Bettellobby ist mit subversiven Interventionen im öffentlichen Raum aktiv geworden. Zur Wiener Bettellobby gehören die Romnia Sandra Selimovic und Simonida Selimovic. Beide sind Theatermacherinnen und rappen unter dem Namen Minch Panther. Sie wohnen in Wien und sind in der feministischen Gruppe Inni Romnia aktiv. Als Performerinnengruppe Roma Armee Fraktion gehen sie im öffentlichen Raum Wiens gegen Rassismus vor. In ihrem Video zum gleichnamigen Stück Minch Panther rappen sie gegen das Bettelverbot in Wien.
Weiter zuzuschauen, wie die reichen Schweine noch fettere Villen bauen. Wir fordern eine Umverteilung ab sofort. Die Unterschicht verhungern lassen, das ist Mord. Die, die zu viel haben, sollen nicht geizen. Wollt ihr wirklich Minch Panther reizen? Betteln zu verbieten ist nicht gerade originell. Damit macht ihr arme Leute auch noch kriminell. So steht es im Gesetz geschrieben. Diese Leute gehören alle vertrieben. Minch Panther, wer hat noch nicht genug? Minch Panther, eine gefährliche Brut, ihnen kocht das Blut, sie attackieren jetzt, alle Bankfilialen werden besetzt. Minch Panther, wer hat noch nicht genug? Minch Panther, eine gefährliche Brut, ihnen kocht das Blut, sie attackieren jetzt, alle Bankfilialen werden besetzt. Politik Politik nicht mehr weiter dulden, nicht zu verdienen, reif uns die noch tiefere Schulden. Das Problem sind nicht die armen Leute, sondern die Reichen mit ihrer fetten Beute. Der Polizei sind wir nicht ganz geheuer, rein ins nächste Abenteuer. Die Regierung ist verrückt, ganz und gar entzückt, lieber Banken retten und kaufen statt essen und saufen. Die Prioritäten sind gestört, wir holen uns zurück, was eingehört. Kämpft mit uns mit und bildet Banden, bevor Leute auf der Straße landen. Solidarität, jetzt und hier, nieder mit der Habgier, nieder mit der Habgier.
Es ging um das Battle-Verbot in dem Mensch Panther-Stück.
Genau, das war die Idee dazu. Also einerseits erstens auch dieses Klischee, dass alle Roma battlen. Das wollten wir eigentlich auch so ein bisschen demontieren. Aber auf der anderen Seite, wenn Leute, ich sage jetzt bewusst Leute und nicht Roma, betteln, dann sollen sie halt und jeder kann Ja oder Nein sagen, aber ein generelles Bettelverbot einzuführen bedeutet Roma oder alle Bettler, die halt irgendwie betteln müssen aus verschiedensten Gründen auch, werden zusätzlich kriminalisiert und das ist das große Problem. Ja. Die haben eh schon ein sehr tragisches Leben, haben ihre Gründe und allein wenn man bedenkt, wenn man ein bisschen besser darüber nachdenkt, ja, dass es anscheinend viele Roma, die jetzt aus Bulgarien oder Rumänien kommen oder aus Osteslowakei, anscheinend immer noch besser damit fahren, in Deutschland oder Österreich betteln zu gehen und anscheinend besser überleben als in dem Land, woher sie kamen. Also unter was für Bedingungen die eigentlich leben müssen. Also weil allein nur, wenn man daran denkt, uns das noch zusätzlich zu kriminalisieren, das ist unter jeder Sau. Also das ist total menschenunwürdig.
Vor allem, es ist irrsinnig hetzerisch auch, gegen diese Menschen vorzugehen, die ja wirklich eigentlich von der Hand in den Mund leben und aber auch versuchen, etwas zu geben, indem sie mit Musik, wenn sie singen oder Ziehharmonika oder Geige spielen oder was auch immer, irgendein Instrument benutzen. Natürlich, also hängt es davon ab, von der Gutmütigkeit der Menschen und dass man sich auch ein bisschen in denen hineinfühlt eigentlich. Weil wer geht gerne auf die Straße und geht betteln? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwer aus der Mittelschicht sich auf die Straße einfach stellt und sagt, so, ich verdiene mir jetzt dein Geld. Und auch das Gerücht über diese Bettelmafias, also in Österreich vor allem, das war sehr hetzerisch und nur auf eine, also speziell auf die Roma eigentlich so abgestimmt und ziemlich in den Medien, auch nicht nur hier, sondern auch in Deutschland, was wir mitbekommen haben, diese ganzen Sprüche von lieber Taschengeld für die Oma statt für die Roma.
Ja, genau.
Riesenplakate und das hat auch dazu animiert, auch, dass wir zum Beispiel auch durch eine Kunstaktion mit einer Performance auf der Straße, es gab nämlich in Österreich, ist ein Fahrradbeauftragter eingeführt worden und dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir einen Bettelbeauftragten und haben einen erfunden und haben Plakate gedruckt und Flyer und haben auch den Leuten Stadt-Shirts angezogen, dass sie von Stadt Wien sind. Und wir haben dann Schauspieler genommen und es war echt, also mit der Kamera, und es war richtig erschreckend, dass wenn man sagt, dass man der Staat ist und man hat die geprüft und die sind nicht von der Bettelmafia, das sind staatlich geprüfte Bettler, dass die Leute alle über 10 Euro gespendet haben. Also, ja, und das ist wirklich erschreckend, wie viel, und eigentlich wollte ich nur mit dieser Kunstperformance wollten wir damals zeigen, wie sehr Medien und der Staat selber, die Politik, Einfluss auf die Menschen haben. Dass nur durch das, was irgendwo so, aha, da gibt es ein Formular, wir schreiben hier einen Namen auf und dieser Mensch bettelt hier und der ist geprüft, alles was nur so
er
geprüft
ist offiziell,
und
er ist offiziell. Offiziell.
Dann gibt man ein Geld. Und ja, also ich meine, ich habe dann damals große Probleme bekommen und bin angezeigt worden, weil ich auch die Politiker auf den Flyern habe drucken lassen und auch den Bürgermeister und so. Und
ja, weil du dir herausgenommen hast, zu sagen, ich bin eine Beamtin der Stadt Wien. So, das war das Ding.
Aber es hat sich sehr wohl gelohnt und auch das thematisieren wir in unseren Raps.
Soweit Sandra und Simonida Selimovic von der Wiener Bettellobby. Die Dresdner Bettellobby ruft derzeit zu einer Petition auf. Sie befindet sich bei change.org, und heißt Armut bekämpfen, nicht Arme, gegen ein Bettelverbot in Dresden. Wenn ihr etwas gegen ein Bettelverbot habt in Dresden, dann unterzeichnet.
What the fuck? So come on.
Also nimmt uns doch endlich an.
Ich bin Sinto, aber ich bin auch ein Roma. Ich weiß gar nicht, was das überhaupt eigentlich alles soll. Die ganze Ungerechtigkeit, ich weiß es nicht.
Das Thema Rom.
Romnia.
Unterstrichen ja.
Radio Roma Respekt.